ARD. Die Entdeckung der Wolken. Feature von Hans-Joachim Simm.
Als im Dezember 1802 ein gewisser Luke Howard in einer Londoner Vereinigung von Wissenschaftlern einen Vortrag über Wolken hielt, ahnte kaum jemand, dass damit ein entscheidender Anstoß zur modernen Meteorologie gegeben wurde. Mit der Einteilung der Wolken in verschiedene Kategorien hatte der englische Pharmazeut und Apotheker den Grundstein gelegt für die Klassifikation der Wolken, die, auch wenn sie fortwährend erweitert wurde, noch immer gültig ist.
Eine Wolke wird definiert als ein Hydrometeor, der aus winzigen, manchmal auch größeren, in der Luft schwebenden Wasser- oder Eisteilen besteht. Auch Rauch- und Staubpartikel, Aerosole, können enthalten sein.
Wolken wiegen unterschiedlich viel. Der Unterschied kann beträchtlich sein. Eine Schönwetterwolke wiegt zwischen 0,1 bis 1 Gramm pro Kubikmeter. Eine Wolke von 500 Metern Länge, Höhe und Breite kann damit zwischen 12,5 und 125 Tonnen schwer sein. Manche Wolken erreichen sogar ein Gewicht von 800 Tonnen und mehr.
Das Aussehen der Wolken ist abhängig von ihrer Art, Größe und räumlichen Verteilung in der Troposphäre, der untersten Schicht der Erdatmosphäre. Ferner von der Lichtdurchlässigkeit, der Helligkeit und der Farbe des wahrgenommenen Lichts.
Obwohl Wolken aufgrund ihrer Entstehung und ihrer anhaltenden Umwandlung einen unendlichen Formenreichtum aufweisen, lässt sich eine begrenzte Anzahl von charakteristischen Erscheinungsbildern feststellen. Diese wurden von der Weltorganisation für Meteorologie zu Gruppen zusammengefasst und im internationalen Wolkenatlas verbindlich festgelegt. Oben angefangen bei den Cirruswolken in 12 Kilometern Höhe, über die Schleier- und Cumuluswolken, die Gewitterwolken bis zu den niedrigen Schichtwolken, die sich in etwa 1000 Metern Höhe befinden.
Howard war der Ansicht, dass gerade ihre Veränderlichkeit die Wolken geeignet mache zur Wettervorhersage. Sein Vortrag trug denn auch den Titel »On the Modification of Clouds«. Unter Modifikation verstand er die Veränderung größerer Strukturen in den Wolken. Keineswegs meinte er, Wolkenformationen bis ins Kleinste erklären zu können. Aus Howards Vortrag.
Unter Modifikation ist die Struktur oder die Art der Zusammensetzung der Wolken zu verstehen, nicht die präzise Form oder Größe, die sich in jedem Moment ändern können. Die grundsätzlichen Modifikationen aber sind gut zu unterscheiden.
Es bleibt also ein unerklärlicher Rest. Und das hat Dichter und Maler fasziniert. Und selbst für heutige Meteorologen bergen Wolken noch immer Geheimnisse, die eine genauere Wettervorhersage erschweren. Denn damit sich Wolken bilden, sind viele physikalische und chemische Prozesse nötig. Wissenschaftler am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig untersuchen unter anderem, wie Wolken unser Klima beeinflussen und welche Doppelrolle sie darin spielen. Denn sie reflektieren unter bestimmten Bedingungen Sonnenstrahlen und wirken damit abkühlend. So sind niedrige Wolken oft dichter, sie lassen daher weniger Sonnenstrahlen durch und tragen somit zur Abkühlung bei. Anders als höhere Wolken, die meist transparenter sind. Geforscht wird gegenwärtig auch zu der Frage, ob man Wolken künstlich beeinflussen kann. Doch vom Einsatz der Wolken für sogenanntes Geoengineering, mit dem man den Klimawandel möglicherweise abschwächen könnte, ist man noch weit entfernt.
Bei aller Flüchtigkeit haben die Wolken auch in der Sprache selbst Spuren hinterlassen. Sprichwörter und Redewendungen wenden den Blick in die Wolken. Und das sogar dann, wenn dunkle Wolken heraufziehen, wenn Wolke 7 die Verliebten nicht halten kann und man nicht mehr auf Wolken schwebt, sondern wenn man aus allen Wolken fällt. Auf Wolken schreitet man im Zustand freudiger Entrücktheit, in der kein Wölkchen das Glück trüben kann. Im Wolkenkuckucksheim lebt sich's angenehm, fern der Welt und Wirklichkeit.
Auch als Ausdruck der Bewunderung wird das Wort verwendet, wenn es heißt, das ist eine Wolke. Du bist eine Wolke. Aber Wort und Ableitungen treten auch in negativen Bedeutungen auf, wenn beispielsweise von einer wolkigen, das heißt unklaren Sprache die Rede ist. Schier unübersehbar ist die Verwendung des Wortes Wolke in Komposita und als Metapher. Rauchwolken, Staubwolken oder Tabakwolken schränken die Sicht ein und können gesundheitsgefährdend sein. Duftwolken stören gelegentlich. Wolkenstößer nannte man früher einen Zylinderhut. Wolkenschiebermütze heißt eine Mütze mit breitem Schirm. Und Wolkenkratzer recken sich dem Himmel entgegen.
Zurück zu Luke Howard. Einige Zeitgenossen begriffen sogleich seine bedeutende Leistung. Unter ihnen auch Johann Wolfgang Goethe, der, beeindruckt von der naturwissenschaftlichen Exaktheit und der präzisen Nomenklatur, dem Engländer mit mehreren Gedichten seinen Respekt erwies. Mit großer Verehrung hat er sich in Briefen, Tagebüchern und Gesprächen immer wieder auf ihn bezogen und sogar Gedichte über ihn geschrieben, die er ins Englische übertragen ließ. Ja, Goethe ging sogar so weit zu behaupten, dass über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung die howardische Wolkenlehre schwebte. Goethes Gedicht Howards Ehrengedächtnis feiert die Flüchtigkeit der luftigen Gebilde und zieht mit der indischen Gottheit des Gestaltwandels, mit Kamarupa, einen mythologischen Vergleich zur Wolkenlehre.
Wenn Gottheit Kamarupa hoch und her durch Lüfte schwankend wandelt, leicht und schwer des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut, am Wechsel der Gestalten sich erfreut, jetzt starr sich hält, dann schwindet wie ein Traum, da staunen wir und trauen dem Auge kaum. Nun regt sich kühn des eigenen Bildens Kraft, die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft. Da droht ein Leu, dort wogt ein Elefant, Kameles Hals zum Drachen umgewandt, ein Heer zieht an. Doch triumphiert es nicht, da es die Macht am steilen Felsen bricht. Der treueste Wolkenbote selbst zerstiebt, eh er die Fern erreicht, wohin man liebt. Er aber, Howard, gibt mit reinem Sinn uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn. Was sich nicht halten, nicht erreichen lässt, er fasst es an, er hält zuerst es fest, bestimmt das Unbestimmte, schränkt es ein, benennt es treffend, sei die Ehre dein. Wie Streife steigt, sich bald zerflattert fällt, erinnere dankbar deiner Sicht die Welt.
Gerade das scheinbar Unbestimmbare, das Flüchtige, Veränderliche der Wolken hat Betrachter immer wieder angezogen. Sei es, dass die Leichtigkeit der Gebilde sie tröstete oder deren Schwere und Dunkelheit sie ängstigte. Goethe sah in der Metamorphose, dem Wandel, der Transformation, den entscheidenden Evolutionsvorgang. Und er betonte auch, dass mit der Klassifikation der Wolken der Fantasie des Betrachters keine Grenzen auferlegt werden sollten. Denn Wolkenbeobachtung verrät viel über den Beobachter selbst, über seine Einbildungskraft, die in den Himmelserscheinungen verschiedene Figuren und Landschaften erblickt, je nach Situation und Stimmung. Wolken zu betrachten ist, so hat man gesagt, wie ein Rorschach-Test.
Beobachtung und Deutung der Wolken sind seit jeher zentrale kulturelle und religiöse Beschäftigungen. Doch wurden Wolken auch aus ganz praktischen Gründen betrachtet. Denn man verstand sie früh als lebenswichtige Wasserspeicher. Sie wurden als Regenspender verehrt, aber auch gefürchtet. In Australien wurden Flaumfedern in die Luft geblasen. So sollten regenbringende Wolken entstehen. Oder es wurden Tropfen ausgesprengt, nach dem Prinzip der Analogie von Mikrokosmos und Makrokosmos, von Kleinem und Großem. Das alles, um die Wolken zum Regnen zu bringen.
Schon die Mythenerfinder aller Kulturen haben in den Wolken Sinnbilder des Entstehens und Vergehens gesehen. Der Bedrohlichkeit wie der Hoffnung. Der Zeitlichkeit des Irdischen unter dem Himmel der Ewigkeit. In die Wolken wurden Gestalten, Figuren und Göttererscheinungen hineingelesen. Prophezeiungen wurden entdeckt, Vorboten kommenden Unheils, wenn sich der Himmel durch eine Wolkendecke verdunkelte. Noch immer erzeugen dunkle Wolken Angst oder eine Ahnung existenzieller Obdachlosigkeit, während schön gestaltete Wolken an sonnigen Tagen Fernweh oder ein Gefühl von Leichtigkeit hervorrufen.
Altägyptische und babylonische Texte sprechen von dem Geheimnis der Wolken, des Donners und des Regens. Die Zikkurat, die legendären Türme Babylons, wurden stets von Wolken umhüllt dargestellt. In der nordischen Mythologie residierte Frigg, die Gattin Odins, weit oben am Firmament, wo sie die goldenen Fäden der hohen Schleierwolken, der Cirrostratuswolken, spann. Furchtbar drohend und donnernd fuhr der Gott Thor über den Wolken daher.
In den Religionen der europäischen Antike galten die Wolken als Umhüllung der Heimstatt der Götter. In der Ilias ist Zeus der wolkenballende Vater. Die Schultern der im Kampf mitwirkenden Götter sind oft von Wolken umzogen. Nicht nur aus dem Flug der Vögel, auch aus Blitzen, Donner und Wolken sagten im antiken Rom Auguren die Zukunft voraus.
Wolkenkuckucksheim ist der Name der Vogelstadt in der Komödie Die Vögel von Aristophanes. Die Stadt dehnt sich über die gesamte Erde aus und wird sogar mächtiger als die Götter selbst. Eine Anspielung auf die Allgegenwart der Wolken, auf die überlegene Macht der Natur. Im Jahr 423 vor Christus wurde ein weiteres Theaterstück von Aristophanes uraufgeführt, das den Titel »Die Wolken« trägt. Es ist die Abrechnung des Dichters mit den Sophisten, die die Philosophie nicht nur zum Guten benutzten. Sie priesen die Wolken als die Götter der neuen Zeit. Denn, so sagten sie, die Wolken verkörperten
Gedanken, Ideen, Begriffe, die uns Dialektik ermöglichen und Logik, sowie den Zauber des Wortes und damit auch blauen Dunst, Übertölpelung, Floskeln und Blendwerk.
Während Blitz und Donner das dramatische Geschehen untermalen, rühmt sich der Chor der Wolken in der Komödie seiner Herrschaft. Vom Aufstieg aus dem Wasser bis zur weiten Sicht über die Erde.
Schwimmende Wolken, ans Licht ziehen wir. Die leuchtenden, ewig beweglichen, unversieglichen. Ziehen herauf aus dem Schoße des tosenden Vaters Okeanos. Auf zu den waldigen Gipfeln der Berge, schauen nieder auf fernhin erglänzende Zinnen, auf Saaten, hinab auf die säugende heilige Erd und die göttlichen rauschenden Ströme bis hin zu des wogenden stöhnenden Meeresflut. Denn unermüdet ja leuchtet das Auge des Äthers, schwimmend in heiterer Klarheit. Auf denn, wir schütteln von unseren unsterblichen Leibern die tauige Hüll und mit leuchtendem Aug überschauen wir die weite Erde.
Die Nephologie, die Wolkenkunde, war sogar ein Spezialgebiet der griechischen Naturphilosophen. Der erste, Thales von Milet, einer der sieben Weisen des vorsokratischen Denkens, hielt Wasser für das Urelement. Aristoteles behauptete später, alles auf der Welt war, ist und wird immer im Fluss sein. Einen Beleg für seine Theorie sah er in den sich dauernd verändernden Wolken.
Das Alte Testament kennt Wolken als Zeichen der Macht Gottes. Die Erzählung von der Sintflut berichtet von der verheerenden Wirkung eines globalen Wolkenbruchs. Eine Wolkensäule zeigte Moses den Weg aus Ägypten. Der Berg Sinai war bei der Verkündung der 10 Gebote wolkenverhüllt. Die Israeliten, die während ihrer Knechtschaft im wasserarmen Ägypten Wolken kaum kennengelernt hatten, erschraken über den befremdlichen Anblick gewaltiger Gewitterwolken. Durch Wolken wurde die Herrlichkeit Gottes in eigentümlicher Weise verheimlicht und zugleich offenbar gemacht. Denn es gab auch die Vorstellung, dass Gott sich in Finsternis und Wolkendunkel birgt. Ja, dass er im Dunkel wohnen will.
Im alten China wurden bestimmte Wolken als Glückswolken bezeichnet oder als Friedenssymbole gedeutet. Verbunden mit den Urprinzipien Yin und Yang. Dabei stand Yin für Wolken und Regen, Yang dagegen für das Feuer der Sonne. Der Taoismus, neben Konfuzianismus und Buddhismus eine der prägenden Weltanschauungen Chinas, unterhielt sogar eine eigene Wetterbehörde. Den Fürst des Windes, den Herrn des Regens und seinen Lehrling, den Wolkenjungen, dessen Aufgabe es war, die schwebenden Wasserspeicher gefüllt zu halten.
Im Christentum werden Jesus und Maria auf Wolken schwebend dargestellt. Christus ist bei seiner Himmelfahrt von einer Wolke umgeben. Die Hand Gottes streckt sich ihm aus Wolken entgegen. Damit wird die Grenze zwischen Überirdischem und der irdischen Welt gezogen. Wolken bilden die Barriere zum Paradies, zum Wunderbaren und Göttlichen und sind zugleich Ort der Begegnung und Ankündigung einer neuen Zeit. In der Offenbarung symbolisiert eine weiße Wolke die Überwindung der chaotischen Endzeit. Sie ist ein Hinweis auf die Parousie, die Wiederkehr Christi, die Ende und Anfang zugleich markiert.
Und ich sah eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Schlag an mit deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. Und der auf der Wolke saß, schlug mit seiner Sichel an die Erde, und die Erde ward geerntet.
In den Wolkenhimmeln der Barockkirchen entfalten sich malerisch die theologischen und frömmigkeitspraktischen Themen des Christentums, die den Gläubigen Halt geben sollen. Die Dreieinigkeit, die Sakramente, Missionierung oder Begegnungen von Ordensstiftern mit Christus und Maria.
Während die religiöse Kunst des Barock die Stabilität des göttlichen Himmelsgewölbes zum Ausdruck brachte, stellte die Philosophie des 17. Jahrhunderts auch insofern einen Neuanfang der Welterkenntnis dar, als sie gerade die Veränderlichkeit der Dinge, den Wandel, methodisch zu erfassen versuchte. In erster Linie war es der französische Philosoph René Descartes, der die Erscheinungsformen der Wolken mit mathematischer Gründlichkeit betrachtete, in der Erwartung, die Gesetze der Natur besser verstehen und somit auch das angeblich Wunderbare rational begreifbar machen zu können.
Die Betrachtung der Wolken lässt mich hoffen, dass, wenn ich ihre Natur hier auf meine besondere Weise erkläre, man es für möglich halten möchte, verstandesmäßige Gründe für alles Wunderbare auf der Erde zu finden.
In den fließenden und unberechenbaren Formen der Wolken sah Descartes eine Herausforderung für die menschliche Erkenntnisfähigkeit.
Doch bei der abstrakten Beschäftigung mit dem Phänomen der Wolken blieb es nicht. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Wolkenmotiv auch politisch-gesellschaftlich gebraucht und mit einem neuen Begriff von Freiheit verbunden. So in Friedrich Schillers Trauerspiel Maria Stuart, wenn die von ihrer Rivalin Elisabeth gefangen gesetzte Maria in den Gefängnishof tritt und ausruft:
Lass mich der neuen Freiheit genießen. O Dank! Dank diesen freundlich grünen Bäumen und diese Wolken, die nach Mittag jagen. Sie suchen Frankreichs fernen Ozean. Eilende Wolken, Segler der Lüfte. Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte, grüßet mir freundlich mein Jugendland. Ich bin gefangen. Ich bin in Banden. Ach, ich hab keinen andern Gesandten. Frei in Lüften ist eure Bahn. Ihr seid nicht dieser Königin untertan.
Das Wolkenmotiv diente aber auch der Aufforderung, Freiheit und Gesetz zu vereinen. So forderte es der Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt. Ziel seiner Reformen war die Ausbildung der eigenen Persönlichkeit im Gleichgewicht aller menschlichen Kräfte. Das Sonett Wolken und Gestirn.
Die Wolken ziehen in luftigem Gewühle, es treibt, der Wind verwirrt sie hin und wieder, am Himmel lagern sie die schweren Glieder und eilen fort in regellosem Spiele. Doch die Gestirne folgen festem Ziele. Wie Rhythmussphärentanz entklungener Lieder durchschwebt das Jahr ihr Leuchtenstrahlgefieder und ewig gleich abwechselnd Frost und Schwüle. Der Mensch muss beide sie in sich vereinen, der Sterne streng Gesetz, der Wolken wühlen. Er muss den Stoff der irdschen Dinge fühlen, die ewig kreisend, ewig sich verwirren und von des Daseins Bahn nicht abzuirren, muss ihm der Ewigkeiten Sonne scheinen.
In der europäischen Romantik spielen Wolken eine herausragende Rolle, sowohl in der Dichtung als auch in der Philosophie. Der Frühromantiker Novalis hat die Wolken geschichtsphilosophisch gedeutet. Sie signalisieren das wiedergefundene Paradies, so dachte er. Aus seinem Roman Heinrich von Ofterding.
So ist die Kindheit in der Tiefe zunächst an der Erde. Dahingegen die Wolken vielleicht die Erscheinungen der zweiten, höheren Kindheit, des wiedergefundenen Paradieses sind. Und darum so wohltätig auf die erstere heruntertauen. Es ist gewiss etwas sehr Geheimnisvolles in den Wolken, und eine gewisse Bewölkung hat oft einen ganz wunderbaren Einfluss auf uns. Sie ziehen und wollen uns mit ihrem kühlen Schatten auf und davon nehmen, und wenn ihre Bildung lieblich und bunt wie ein ausgehauchter Wunsch unseres Innern ist, so ist auch ihre Klarheit, das herrliche Licht, was dann auf Erden herrscht, wie die Vorbedeutung einer unbekannten, unsäglichen Herrlichkeit. Aber es gibt auch düstere und ernste und entsetzliche Umwölkungen, in denen alle Schrecken der alten Nacht zu drohen scheinen. Nie scheint sich der Himmel wieder aufheitern zu wollen. Das heitere Blau ist vertilgt und ein fahles Kupferrot auf schwarzgrauem Grunde weckt Grauen und Angst in jeder Brust. Wenn dann die verderblichen Strahlen herunterzucken und mit höhnischem Gelächter die schmetternden Donnerschläge hinterdrein fallen, so werden wir bis ins Innerste beängstigt. Und wenn in uns dann nicht das erhabene Gefühl unserer sittlichen Obermacht entsteht, so glauben wir, den Schrecknissen der Hölle, der Gewalt böser Geister überliefert zu sein.
In der Biedermeierzeit blickt man mit einer eher unbeschwerten Einstellung auf die Wolken. Eduard Mörike nimmt beseligt einen Frühlingshimmel wahr, in dem eine Wolke Erinnerungen und Sehnsüchte weckt. Das Wolkenmotiv wird mit dem Thema Liebe verbunden. Diese Verbindung wird auch später noch oft beschworen.
Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel. Die Wolke wird mein Flügel. Ein Vogel fliegt mir voraus. Ach, sag mir, alleinzige Liebe, wo du bleibst, dass ich bei dir bliebe. Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus. Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen, sehnend, sich dehnend in Lieben und Hoffen. Frühling, was bist du gewillt? Wann werde ich gestillt? Die Wolke seh ich wandeln und den Fluss. Es dringt der Sonne goldener Kuss mir tief bis ins Geblüt hinein. Die Augen, wunderbar berauschet, tun, als schliefen sie ein. Nur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet. Ich denke dies und denke das. Ich sehne mich und weiß nicht recht nach was. Halb ist es Lust, halb ist es Klage. Mein Herz, O sage, was webst du für Erinnerung in goldengrüner Zweigedämmerung? Alte, unnennbare Tage.
Mehr und mehr dienen Wolken als Widerspiegelung und Symbole menschlicher Befindlichkeit. Darüber hat Karl Immermann ein Gedicht verfasst. Der Autor war nicht nur Lyriker, Epiker und Dramatiker zwischen Romantik und Realismus, sondern auch ein bedeutender Theatermann in Düsseldorf. Mit seinem Werk übte er entschiedene Sozialkritik, und doch bleibt die Sehnsucht nach Harmonie, nach Versöhnung, gerade im Bild der Wolken, enthalten. So auch in dem folgenden Gedicht aus Immermanns komisch-satirischem Versepos Tulifäntchen aus dem Jahr 1830, der Geschichte eines mutigen Däumlings.
Wolken sind nicht taube Dünste. Nicht aus dem gemeinen Wasser lockt der Glutenblick der Sonne diese launenhaften Rätsel. Wolken sind der Seufzer, Kinder. Aus den Seufzern, die den Menschen abpresst unseres Lebens Kargheit, ballt sich der Luftfahrerinnen wunderlicher Zauberchor. Aber weg von solchem Elend, zu den guten, schönen Wolken, zu den Fürstinnen der Luft. Blank, mit Silberstreifen säumt sie ein der Mond, die Sonne stickt sie reich mit purpurroten Rosen, und der Himmel hält mit ihnen tiefes, heimliches Gespräch.
Heinrich Heine, der sein Leben lang auf der Suche nach Heimat war, wünschte, dass die Wolken ihn mit in die Ferne nähmen, wo er die wahre Heimat zu finden hoffte. Die folgenden Strophen aus den neuen Gedichten sind auf das Jahr 1829 bezogen, in dem Heines Entschluss, Deutschland zu verlassen und nach Paris zu gehen, heranreifte.
Ihr Wolken droben, nehmt mich mit, gleich viel nach welchem fernen Ort, nach Lappland oder Afrika, und sei es nach Pommern, fort, nur fort. Oh, nehmt mich mit. Sie hören nicht. Die Wolken droben sind so klug. Vorüberreisend dieser Stadt, ängstlich beschleunigen sie den Flug.
Dem dänischen Philosophen Sören Kierkegaard diente das Wolkenmotiv als geistiges Rückzugsmoment, als Anregung zum Nachdenken über die Menschen. Kierkegaards Werke stießen bei den Zeitgenossen großenteils auf Unverständnis. In Karikaturen wurde seine körperliche Gestalt verhöhnt, was sein pessimistisches Menschenbild bestärkte. Im Jahr 1846 verfasste er einen Text mit dem Titel »Das Spätjahr ist der Wolkenzeit«. Denn in dieser Jahreszeit könne man am besten philosophisch denken. Und dafür seien die Wolken ein Sinnbild.
Der nordischen Mythologie zufolge wurden die Wolken bekanntlich gebildet aus des Riesenhirn. Und wahrlich, es gibt kein besser Sinnbild für die Wolken denn Gedanken und kein besseres für Gedanken denn Wolken. Wolken sind ja Hirngespinste. Und Gedanken? Was sind sie anderes? Sie? Darum wird man alles anderen müde. Doch der Wolken nicht. Im Spätjahr, das wiederum des Denkens Zeit ist. Schon längst hab müde ich die Menschheit aufgegeben, wiewohl ich oder eben weil ich gründlich sie studiert. Müde kehrte ich mich von der Menschheit ab und humoristisch jenen Wesen zu, die wohl nicht so wie die Menschen Anspruch machen, der Schöpfung Wunderwerk zu sein. Jedoch vielleicht darum gerade recht unterhaltsam sind, die, weil sie nicht so hohen Anspruch stellen. Ich denke an die Kühe. Und unleugbar machte ich, wie auf der Weide, so auch anderen Ortes, manche interessante Bekanntschaften. Jedoch, ich ward es leid. Die Wolken aber, im Spätjahr, nie. Man kennt die Wolken kaum noch wieder. So sind sie verändert. Und wer sie nie im Spätjahr hat gesehen, sah sie nie. Im Winter ist's zu kalt zu sehen nach den Wolken. Im Sommer sind sie träge, schläfrig. Im Spätjahr aber träumerisch. So steh denn stille, du, der du dich Denker nennest, beschau die Wolken dir im Herbst. Eine Wolke im Spätjahr, das möchte ich sein. Eine Wolke ist an und für sich ein recht ansehnlich Ding, und ich würde denn auch nicht bloß so ein kleines Federwölkchen sein. Ich würde eine große, wohlbeschaffene Wolke sein. Jedoch bei aller Größe ist die Wolke zugleich die Leichtheit selber, federnd, und soweit sie keinen Sinn hat für Musik, den sie doch hat, hat sie zugleich den Farbensinn. Sie weiß, in Farben sich zu baden. Hoch lebe drum der Herbst.
Für den französischen Romancier Marcel Proust sind Wolken dagegen Anreger zum Träumen. Dörfer des Himmels nannte er sie und unfassbares Geäst. In einem kleinen Essay aus seiner Schulzeit 1885-86 schildert er, wie Wolken zum Träumen ermuntern und wie sie in ihrer Unberührtheit Geständnisse provozieren und auch Trost spenden können.
Zu allen Zeiten, in allen Ländern, wo der Himmel nicht immer nur klar und blau ist, müssen die Wolken mit ihren wechselnden und oft skurril bizarren Formen die Einbildungskraft des Menschen verführt haben. Immer muss der Mensch die imaginären oder realen Wesen in ihnen erraten haben, die seinen Geist beschäftigten. Ein jeder kann daran finden, was ihm gefällt. Der Umriss dieser Dämpfe ist so leicht, so unbestimmt. Eine Brise verwandelt sie, ein Hauch zerstört sie. Des Abends, wenn die Sonne gerade am Horizont verschwunden ist, wenn ihre Purpurreflexe noch den Himmel färben, türmen sich bizarr geformte Wolken wie ausgeschnitten im Abendrot. Der Mensch, von der majestätischen und feierlichen Ruhe dieser poetischen Stunde fromm bewegt, liebt es, den Himmel zu betrachten. Dann, beinahe unwillkürlich einer Träumerei hingegeben, die ihn fesselt, vergisst der Mensch nach und nach die Gegenstände, die ihn umgeben. Während er in seiner Nähe nichts mehr sieht, nichts mehr hört, verleiht er seiner Illusion den Charakter der Realität, schenkt den Formen, die er erraten hat, Leben und wohnt einem großartigen Schauspiel bei, das er selbst geschaffen hat. Der Mensch hat in seinem Herzen gleichsam ein geheimes und eng geknüpftes Band, das ihn derart mit allen Teilen der Natur verbindet, dass er sich, wenn er auch nur einen davon erblickt, einer Gemütswallung ausgesetzt sieht, die unendlich variabel ist, sich aber fast immer einstellt. Doch nichts in der Natur ruft so sehr die Geständnisse hervor wie die Wolken. O schöne Wolken, wie viele Geständnisse habt ihr gehört, die ihr nicht weitergegeben habt. O schöne Wolken, Dank für alle Tröstungen, die ihr den Unglücklichen gespendet habt. Denn euer Nahen hat sie mit jener träumerischen Melancholie erfüllt, mit jener poetischen Trauer, die allein die Schmerzen, die man nicht stillen kann, zu lindern vermag. Denn sie läutert, erhebt sie und macht sie zu einem subtilen und göttlichen Gefühl, das diejenigen, die es empfinden, mit berechtigtem Stolz erfüllt.
Anhand des Wolkenmotivs werden in den folgenden Jahrzehnten immer mehr grundlegende Fragen aufgeworfen. Die Gedichte des dänischen Lyrikers Ludwig von Holstein, geprägt von einer pantheistischen Naturphilosophie, handeln von den Geheimnissen der Schöpfung, von Leben und Tod, von der Natur und der Liebe. Im Rollengedicht Herbst, gestaltet als Dialog zwischen Sohn und Vater, werden existenzielle Fragen gestellt über Vergänglichkeit und über den Weg des Menschen in der Welt.
Vater, die Schwäne, wo fliegen sie hin?
Fort.
Fort. Flügel, die strecken sich, Hälse, die recken sich, singend noch hör ich sie ziehen, und keiner weiß wohin.
Vater,
die Wolken, wo segeln sie hin?
Fort. Fort und keiner weiß wohin. Vater, die Tage, wo laufen sie hin? Fort. Fort rollen und schweifen sie, kann doch nicht greifen sie, spurlos ins Dunkel sie ziehen, fort. Fort und keiner weiß wohin. Vater, die Menschen, wo gehen sie hin? Fort. Fort. Augen, die senken wir, trauriges denken wir, seufzend in irdischen Mühen. Fort. Fort. Doch keiner weiß wohin.
In Hugo von Hofmannsthals Gedicht Wolken aus dem Jahr 1892 wird Unsagbarkeit zum Thema. Die Unmöglichkeit, genau zu verstehen und sich mitzuteilen, angesichts einer tief empfundenen Sprachkrise und einer metaphysischen Leere. Fundamentale Skepsis prägte Hofmannsthals Weltanschauung in seinen späteren Jahren. In seinem berühmten Lord Chandos-Brief von 1902 bezweifelt er die Möglichkeit, über irgendetwas noch zusammenhängend sprechen zu können, angesichts der Zersplitterung der Welt in unzählige Dinge, die mit Worten wie Geist oder Seele oder auch Körper nicht mehr zu beschreiben seien. Das mutet, bei allen Unterschieden, fast wie eine Vorstufe zur Aufsplitterung der Wirklichkeit in reale und virtuelle Modalitäten heute an, mit der Überfülle der Bilder und Nachrichten. Bei der Betrachtung der Wolken aber werde, wie Hofmannsthal in einem Aufsatz über die Philosophie des Metaphorischen schreibt, ein Ausweg angedeutet in einer plötzlichen, blitzartigen Erleuchtung, in der wir einen Augenblick lang den großen Weltzusammenhang ahnen, schauend die Gegenwart der Idee spüren. Im Gedicht Wolken wird eine Lösung des Problems durch intuitives Verstehen angedeutet.
Am nächtigen Himmel ein Drängen und Dehnen, Wolkengewimmel in hastigem Sehnen. In lautloser Hast, von welchem Zug gebetend erfasst, gleitet ihr Flug. Es schwankt gigantisch im Mondesglanz auf meiner Seele ihr Schattentanz. Wogende Bilder, kaum noch begonnen, wachsen sie wilder, sind sie zerronnen. Ein loses Schweifen, ein Halbverstehen, ein flüchtig Ergreifen, ein Weiterwehen, ein lautloses Gleiten, ledig der Schwere. Durch aller Weiten blauende Leere.
Die Betrachtung der Wolken und die Dichtung. Beide stehen in enger Verbindung, mit wechselnden Perspektiven, deren gemeinsamer Nenner grundlegende existenzielle Fragen bezeichnet. Auch Hermann Hesse, dessen Wolkengedichte vordergründig die Schönheit der Natur und das prächtige Schauspiel am Himmel preisen, knüpft weitergehende Fragen an das Wolkenthema. Wirklich verstehen könne die Wolken nur jemand, der um das Leid der Heimatlosigkeit wisse. So heißt es im folgenden Gedicht.
O schau, sie schweben wieder wie leise Melodien vergessener schöner Lieder am blauen Himmel hin. Kein Herz kann sie verstehen, dem nicht auf langer Fahrt ein Wissen von allen Wehen und Freuden des Wanderns ward. Ich liebe die Weißen, Losen, wie Sonne, Meer und Wind, weil sie der Heimatlosen Schwestern und Engel sind.
Zwei der berührendsten Gedichte über Wolken und die Liebe stammen von Bertolt Brecht. Die Verse »Die Liebenden« waren ursprünglich als Rollengedicht für seine Oper »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni« aus dem Jahr 1928 geschrieben. Die geradezu schwebenden Terzinen sprechen vom Glück und von der Vergänglichkeit der Liebe. Die Wolken wie die Kraniche teilen sich den schönen Himmel, können aber nicht verweilen. Der Halt, den die Liebenden sich geben, ist am Ende Schein. Wie alles auf der Welt. Doch solange ihre Liebe lebt, sind sie behütet.
Sie, jene Kraniche in großem Bogen,
Die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen schon, als sie entflogen, aus einem Leben in ein anderes Leben. In gleicher Höhe und mit gleicher Eile scheinen sie alle beide nur daneben. Dass so der Kranich mit der Wolke teile den schönen Himmel, den sie kurz befliegen, dass also keines länger hier verweile und keines anderes sehe, als das Wiegen des andern in dem Wind, den beide spüren, die jetzt im Fluge beieinander liegen, so mag der Wind sie in das Nichts entführen. Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben, so lange kann sie beide nichts berühren. So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben, wo Regen drohen oder Schüsse schallen. So unter Sonn und Monds verschiedenen Scheiben fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von allen. Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
In Brechts Gedicht »Erinnerung an die Marie A.«, das Marcel Reich-Ranitzky ein dialektisches Liebesgedicht genannt hatte, wird eine verschwundene Wolke zum Symbol der Liebe und in ihrer Flüchtigkeit paradoxerweise zum Gedächtnisspeicher, zum Erinnerungsrahmen.
An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen, und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre, die weiß ich noch und werde ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Von der Flüchtigkeit der Wolken spricht auch die polnische Lyrikerin und Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska. Ihr Übersetzer Karl Dedecius hat einmal geschrieben, sie will unsere Skepsis schärfen, ohne uns die Freude am Leben zu nehmen. In dem folgenden Gedicht sind die Wolken gerade in ihrer Unbeständigkeit und Erhabenheit jederzeit anwesend und damit dem scheinbar festen Irdischen überlegen.
Mit der Beschreibung der Wolken müsste ich mich eilen. Schon im Bruchteil eines Moments sind sie nicht mehr die, sind sie andere. Ihre Eigenschaft ist, sich in Formen, Schattierungen, Posen, im Wechselspiel niemals zu wiederholen. Nicht beschwert mit dem Erinnern von nichts, erheben sie sich mühelos über die Fakten. Was wären das schon für Zeugen? Sie zerwehen sofort in jede Richtung. Verglichen mit Wolken erscheint das Leben verwurzelt, fast schon dauerhaft und beinahe ewig. Neben den Wolken sieht der Stein sogar aus wie ein Bruder, auf den man sich verlassen kann. Doch sie, nun ja, sind ferne und scheue Cousinen. Mögen die Menschen sein, wie sie wollen, und dann der Reihe nach jeder von ihnen sterben. Sie, die Wolken, geht das nichts an. Alles. Über deinem ganzen Leben und über meinem, noch nicht ganzen, paradieren sie protzend wie einst permanent. Sie sind nicht verpflichtet, mit uns zu vergehen. Sie fließen, ohne dass wir sie sehen.
Die Ewigkeit der Wolken ist, trotz ihrer ständigen Veränderung, der menschlichen Geschichte überlegen. denn sie sind neutral und vom Getriebe der Welt unberührt. So deutet der Büchner-Preisträger Durs Grünbein die Himmelserscheinungen. Aus dem Brief über die Wolken von 1993.
Mir wird klar, wie sehr Geschichte und Wolkenzug voneinander entfernt sind. Zwei unvereinbare Welten. Nur scheinbar ist beides ähnlich bewegt, vergleichbar umtriebig, im Panorama konform. In Wirklichkeit zeigt ein Blick nach oben, wie verloren das ganze Gewimmel und Treiben darunter ist. Ob punischer Krieg oder Conquistadora, Völkerschlacht oder Stalingrad. Erst im Sinnbild der Wolke zeigt sich, wie der ganze Kannibalismus von Geschichte ziellos verpufft. Wolken sind weder reaktionär noch progressiv. Sie sind einfach immer da, wie neutrale Beobachter, ohne Vetorecht, Begleiter in allen Lebenslagen.
Christian Morgenstern hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitsichtig notiert:
Den Wolken wird vielleicht einstmals eine besondere Verehrung gezollt werden. Als der einzigen sichtbaren Schranke, die den Menschen vom unendlichen Raume trennt. Als der gnädige Vorhang vor der offenen vierten Wand unserer Erdenbühne.
Ganz so pathetisch ist es nicht gekommen. Doch gilt den Wolken nach wie vor, wie sollte es auch anders sein, die Aufmerksamkeit nicht nur der Meteorologen. Im Jahr 2005 wurde in den USA eine Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolken gegründet. Ihr Gründer, der Autor und Philosoph Gavin Prater-Pinney, schreibt:
Es gibt zwei Arten, in den Himmel zu schauen. Die eine ist eher analytisch, rational. Da geht es darum, um was für Typen es sich handelt. Cumulus, Cirrus und so weiter. Und was bedeutet das? Der Himmel als Wettervorhersage. Die andere ist eher impressionistisch. Was für Gefühle löst der Himmel aus und warum? Wolken sind ein permanenter Tanz zwischen Erscheinen und Verschwinden. Deswegen eignen sie sich so gut als Metaphern für Gedanken und Gefühle.
Auf Anregung der Gesellschaft nahm die World Meteorological Organization 2017 ein neues Exemplar in den Wolkenatlas auf. Die dunkle, stürmische Asperitas. Die an der Unterseite kräuselnde, wellenartige und raue Strukturen zeigt.
Angesichts einer vielfältigen und umfassenden Aufmerksamkeit, die den Wolken zuteil wird, nimmt es nicht Wunder, dass sie auch in der Populärkultur, in Liedern und Popsongs ihren festen Platz haben. Nicht nur in Reinhard Mays Lied von 1974, in dem er davon singt, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sein müsse. Und alle Ängste und Sorgen darunter verborgen blieben.
Doch auch heute haben die Wolken noch nicht allen Schrecken verloren. Auch Umweltphänomene, von Menschen verursachte Erscheinungen, werden als Wolken bezeichnet. Abgaswolken, Giftwolken, Gaswolken erschweren das Leben. Und die ebenmäßigste und gleichzeitig verheerendste aller Wolken, den Atompilz, hat der Mensch selbst geschaffen und mit ihm sein eigenes Ende heraufbeschworen.
Am Schluss der Sendung aber wollen wir zu den natürlichen Wolken zurückkehren. Mit Hans Magnus Enzensbergers Meditationen aus dem Jahr 2003. Darin findet sich ein Gedichtzyklus mit dem Titel »Geschichte der Wolken«.
So wie sie auftauchen, über Nacht oder aus heiterem Himmel, kann man kaum behaupten, dass sie geboren werden. So wie sie unmerklich vergehen, haben sie keine Ahnung vom Sterben. Ihrer Vergänglichkeit kann sowieso keiner das Wasser reichen. Majestätisch, einsam und weiß steigen sie auf, vor seidigem Blau. Oder drängeln sich aneinander wie frierende Tiere, kollektiv und dumpf, ballen sich tintig zu elektrischen Katastrophen, dröhnen, leuchten, ungerührt, hageln und schütten sich aus. Dann wieder prahlen sie mit eitlen Künsten,
verfärben sich, äffen alles, was fest ist, nach. Ein Spiel ist ihre Geschichte, unblutig, älter als unsere. Historiker, Henker und Ärzte brauchen sie nicht, kommen aus ohne Häuptlinge, ohne Schlachten. Ihre hohen Wanderungen sind ruhig und unaufhaltsam. Es kümmert sie nichts. Wahrscheinlich glauben sie an die Auferstehung. Gedankenlos, glücklich, wie ich, der ihnen auf dem Rücken liegend eine Weile lang zusieht.
Die Wanderung durch die Geschichte der Wolkenbegegnungen und Wolkeninterpretationen mag deutlich gemacht haben, wie sehr wir allein durch den Anblick dieser Himmelserscheinungen mit der Natur verbunden sind, wie sehr unsere Befindlichkeit von ihr abhängt. Wir sehen in den Wolken die mannigfachsten Gestalten und Figuren, legen Bedeutungen in sie hinein und müssen erkennen, dass grundsätzlich alles einer Wandelbarkeit unterworfen ist. Das fordert heraus, das vermeintlich Unbestimmbare zu bestimmen. Es mit unserem Wissen und mit einer präzisen Methode begrifflich zu erfassen. Dabei entzieht sich vieles immer wieder der Festlegung. Schönheit und Schrecken sind gleichermaßen vergänglich. Trauer und Trost liegen nahe beieinander. So kann die Beobachtung der Wolken und ihrer stetigen Veränderlichkeit, ihrer Flüchtigkeit und Vergänglichkeit, aber auch ihrer Erhabenheit Anlass geben, dem Leben sowohl mit Ehrfurcht, Zuversicht und Gelassenheit zu begegnen. Den endlosen Wechsel von Entstehen und Vergehen zu akzeptieren. Enzensbergers Meditationen über die Wolken, die großen Kunstwerke der Natur, könnten Mut machen.
Gegen Stress, Kummer, Eifersucht, Depression empfiehlt sich die Betrachtung der Wolken. Mit ihren rot-goldenen Abendrändern übertreffen sie Patinier und Tiepolo. Die flüchtigsten aller Meisterwerke, schwerer zu zählen als jede Rentierherde, enden in keinem Museum.
Sie hörten Die Entdeckung der Wolken, ein Feature von Hans-Joachim Simm. Es sprachen Birgitta Assheuer, Miguel Klein-Medina, Roman Kurz und Nora Solcher. Ton und Technik Melanie Inten. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2024.